Römer 15, 1 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, die er noch nie gesehen hatte, von der er gehört hatte, einen langen Brief. Jetzt hier diesen Abschnitt, Kapitel 15, Abvers 1. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, einem Psalm, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, Klammer auf, im Alten Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christusgemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Ja, dieser Abschnitt ist an sich schon eine Predigt. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ich möchte doch gerne besonders auf einen Vers heute Morgen eingehen. Zunächst als Einleitung will ich sagen, der Römerbrief ist kein Problembrief, wie zum Beispiel der erste Korintherbrief, der viele Probleme der Gemeinde in Korinth behandelt. Der Römerbrief ist ein echter Lehrbrief. Aber ein Problem gab es in der Gemeinde von Rom doch. Es gab Spannungen zwischen Starken und Schwachen im Glauben. Die Gruppe der Starken bestand sehr wahrscheinlich aus den Heidenchristen, also Christen, die nicht Juden waren von Geburt, sondern Römer oder andere Nationen, die jetzt aber Christen geworden waren. Und die waren von ihrer Gewissensprägung her, vom Heidentum herkommend, einen freieren, großzügigeren Lebensstil gewöhnt. Und die Schwachen waren offensichtlich Judenchristen, die vom alttestamentlichen Gesetz herkommend in vielen Dingen sehr eng geprägt waren, weil das Gesetz hat alles reglementiert. Und vor allen Dingen das, was die Juden in den Jahren zwischen 500 und Christi Geburt, 500 vor Christus und Christi Geburt, noch um das alttestamentliche Gesetz herumgebaut hatten, die sogenannten Zäune, was in der Mishnah zusammengefasst ist. Da war alles geregelt, sogar mit welchem Fuß man zuerst aufstehen musste. Daher kommt diese Aussage, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Die Juden konnten wirklich mit dem falschen Fuß zuerst aufstehen. War alles geregelt. Ja, und deswegen waren sie sehr eng geprägt. Und zum Beispiel hingen einige von diesen Judenchristen, die aus dem Judentum kamen, noch sehr an den alttestamentlichen Speisegeboten aus 3. Mose 11 und taten sich sehr schwer damit, bestimmte Dinge zu essen. Und darum schreibt ihnen Paulus hier in Kapitel 14, Vers 17, unmittelbar vor dem Text, den ich gelesen habe, Kapitel 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ihr müsst jetzt nicht dauernd genau aufpassen, was kultisch rein ist und nicht. Spreche ich nicht davon, was gesund ist in der Ernährung. Das ist eine andere Frage. Aber ihr müsst nicht dauernd dran denken, gefällt das Gott, wenn ich das esse, oder gefällt es ihm nicht. Sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist was ganz anderes, als wie dauernd zu überlegen, darf ich das, darf ich das, darf ich das. Paulus hat das ganze Kapitel 14 darauf verwandt, den Römern klarzumachen, dass die Liebe über der Erkenntnis stehen soll. Die Liebe zum anderen, ist übergeordnet über dem, was ich jetzt für richtig halte und was ich nicht für richtig halte. Und dass im Konfliktfall der Starke dem Schwachen entgegenkommen soll. In Römer 15, 1 bis 7, unserem heutigen Abschnitt, bringt Paulus diesen Gedankengang zum Abschluss und auf den Punkt. Der Punkt heißt, nehmt einander an oder auf, wie auch der Christus euch an- und aufgenommen hat. Das ist der Punkt. Also unser Thema heute Morgen, nehmt einander an. Drei Gedanken. Erstens, in der Bibel geht es nicht um Selbstannahme. Das Wort Selbstannahme kommt ebenso wenig in der Bibel vor wie das Wort Selbstliebe. Wir sollten diese Begriffe daher auch nicht verwenden, da sie heute in unserem Sprachgebrauch einseitig, humanistisch, psychologisch gefüllt sind und allgemein ganz anders verstanden werden, wie wir sie vielleicht meinen. Wenn wir von Selbstannahme sprechen, meinen wir vielleicht was anderes, aber wenn das so allgemein gebraucht wird, Selbstannahme, Selbstliebe, ist anders gefüllt. Selbstannahme bedeutet in der Psychologie das uneingeschränkte Ja zu sich selbst, inklusive aller Sünden, Schwächen, Neigungen und Verhaltensweisen. Und dieses Brutto-Ja zum gefallenen, sündigen Menschen kennt die Bibel nicht. Wir sollen nicht Ja sagen zu unseren Sünden und Schwächen und Neigungen. Da müssen wir schon ein bisschen differenzieren. Wozu darf ich Ja sagen? Zu meinem von Gott gewollten Leben. Es ist keiner hier in diesem Raum, der nicht von Gott gewollt war und gewollt ist. Auch wenn es die Eltern, wenn die Eltern uns nicht wollten. Meine Eltern sind Christen, aber sie wollten mich als fünftes Kind nicht mehr haben, nachdem meine Mutter über 40 war und gerade einen Sohn geboren hatte. Und er war 2 Monate alt. Und dann war sie wieder schwanger mit mir. Und sie wollten kein Kind mehr. Aber als ich dann mich angemeldet hatte, haben sie sofort Gott gedankt dafür und haben mich dann auch angenommen. Aber ursprünglich wollten sie mich nicht, aber Gott wollte, dass ich da bin. Und nun, von den 5 Kindern ist nur ein Kind heute im hauptberuflichen Dienst des Herrn. Und das war das Kind, das meine Eltern nicht wollten. So ist es manchmal. Zu den von Gott bestimmten Grundgegebenheiten meines Körpers darf ich Ja sagen. Soll ich Ja sagen? Inklusive des Aussehens, des Geschlechts und der Sexualität. Ja sagen. Wenn Gott uns als Mann geschaffen hat, Ja sagen. Wenn er uns als Frau geschaffen hat, Ja sagen. Ihr wisst vielleicht, wie viele Menschen damit heute Probleme haben. Vor allen Dingen natürlich, wenn der Vater unbedingt einen Sohn wollte und jetzt ist es halt doch ein Mädel geworden. Oder umgekehrt gibt es das auch. Ja sagen. Zu meinem von Gott gegebenen Eltern, Geschwistern und Kindern. Ja sagen, dass wir am Ende des 20. Jahrhunderts geboren sind oder in der Mitte oder am Anfang wie Oma Heid. Ja sagen dazu in der Zeit, in der wir leben. Zu meinem von Gott gegebenen Gaben, Fähigkeiten und Grenzen. Ja sagen. Nicht alle von uns haben die gleichen Fähigkeiten. Intellektuellen, sonstigen, musikalischen und so weiter. Ja sagen zu dem, was Gott mir gegeben hat. Wir hatten am Dienstag Hausbibelkreis, durften wir teilnehmen oben in Rimbach. Und da hat ein Teilnehmer gesagt, ein Zitat, der Anfang des Vergleichens ist das Ende der Zufriedenheit. Das ist ein weiser Satz. Der Beginn des Vergleichens ist zugleich auch das Ende der Zufriedenheit. Da hat es keinen Sinn zu vergleichen. Da kommt nur Neid und Missgunst und all die Dinge, die auch in unserem Herzen sind. Und wir dürfen Ja sagen zu unserem unverschuldeten Gesundheitszustand und auch zu unserem Lebensalter. Das wird erst ein Problem, wenn es mal 50 übersteigt wahrscheinlich. Ja? Vielleicht bei manchen Schauspielern und so auch schon früher, aber Ja sagen zu diesen Dingen. Da dürfen wir voll und ganz Ja sagen. Wozu soll ich nicht Ja, sondern radikal Nein sagen? Zu meiner alten, von der Sünde vergifteten Natur, das nennt die Bibel Fleisch, dazu darf ich nicht Nein sagen, soll ich nicht. Da muss ich differenzieren. Zu allen bösen Gedanken, Worten, Taten, Unterlassungen, die aus dem alten Menschen kommen, dazu soll ich doch nicht Ja sagen. Das muss ich, wenn ich das erkenne, wirklich brandmarken und sagen, nein, das kommt aus dem Alten und das will ich ablegen. Die Bibel sagt sehr oft, leget ab den alten Menschen. Steht im Neuen Testament nirgendwo in den Briefen der Satz, treibet aus, aber einige Male leget ab. Also, vielleicht hilft das, dass wir das ein bisschen unterscheiden. Unter dem ersten Gedankengang, in der Bibel geht es nicht um Selbstannahme, sondern wir sollen Ja sagen zum Willen Gottes über unser Leben. Das ist was ganz anderes. Zweitens, Christen sollen von anderen weder Sünde noch falsche Lehre annehmen. Wir sollen nicht im humanistischen Sinn uns selbst annehmen, aber auch nicht von anderen Sünde oder falsche Lehre. Wenn es um Irrlehren geht, sagt Paulus nie, nehmet an. Da sagt er im Gegenteil, wendet euch ab. Im Römerbrief, Kapitel 16, ein Kapitel weiter, wird er das noch den Römern ins Stammbuch schreiben. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Er sagte nicht, nehmt das ruhig an, seid so tolerant, macht nichts, die Gemeinde ist pluralistisch aufgebaut, hat alles nebeneinander Platz. Oh nein, da sagt er, falsche Lehre und Sünde von anderen Menschen nicht annehmen. Es gibt sehr liebe Menschen unter den Zeugen Jehovas. Ich habe schon einige kennengelernt. Die dürfen wir annehmen als Menschen. Selbstverständlich, die sollen wir annehmen, aber bitte nicht ihre Lehren. Es gibt sehr liebe Menschen unter anderen religiösen Gruppen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Es gibt auch in der römisch-katholischen Kirche sehr liebe Menschen oder in anderen Gruppen, aber bitte nicht ihre Lehren annehmen, wenn sie mit der Bibel nicht übereinstimmen. Es gibt auch sehr liebe Brüder und Schwestern in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, mit denen ich persönlich wirklich eine Verbindung habe in Christus oder eine Bruderschaft pflegen kann, aber ihre Sonderlehren wollen wir nicht annehmen. Genauso verhält es sich auch bei Sünde im Leben von Christen. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester in offensichtlicher Sünde leben sehe, was mache ich dann? Schließe ich dann die Augen vor der Sünde? Nein, bitte nicht. Wenn ihr mich in Sünde wandeln seht, bitte macht mich aufmerksam. Vielleicht bin ich blind, wie David. Er war für seine eigene Sünde blind und er brauchte den Nathan, der zu ihm kam und sagte, David, du bist der Mann. Du lebst in einer Selbsttäuschung. Wir brauchen das. Natürlich kann man das nicht immer sofort annehmen, vor allen Dingen, wenn es nicht in einer sehr liebevollen, brüderlichen Art und Weise rüberkommt, das ist mir ganz klar, dann kann man das nicht immer sofort annehmen. Aber grundsätzlich gilt, dass wir Brüder und Schwestern auf Sünde aufmerksam machen dürfen. Paulus schreibt an die Galater, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht, indem er ihm nehmt und schüttelt, oder nein, im Geist der Sanftmut. Das ist ein Wort, im Geist der Sanftmut andere zurechtbringen. Nirgends in der Schrift werden wir aufgefordert, die Sünde eines anderen Menschen anzunehmen, schon gar nicht die Sünde eines Gläubigen. Auch nicht Homosexualität oder andere sündige Neigungen. Das sollen wir nicht annehmen. Aber wie gehe ich jetzt konkret damit um, wenn ich sehe, dass ein Mitchrist in konkreter Sünde lebt? Ich glaube, folgende Weise wäre gut. Erstens, ich sollte für ihn beten. Das muss das Erste sein. Ich sollte für ihn beten, bevor ich ihn anspreche, bevor ich ihn irgendwie aufmerksam machen will, zuerst für ihn beten. Wirklich innig für ihn beten. Ich sollte mir bewusst machen, dass ich selbst keinen Deut besser bin als er oder sie, die ich da vielleicht jetzt gerade beobachtet habe oder irgendwie, wo ich Kenntnis davon bekommen habe, dass da Sünde in dem betreffenden Leben ist. Ich bin aus demselben Holz geschnitzt wie der andere. Mein Herz ist auch ein Vorratslager an Bösen. Und schon morgen kann ich vielleicht in viel schlimmerer Sünde leben als der Betreffende, wo ich meine, ich muss ihn jetzt gerade ermahnen. Und genau in dieser Haltung sollte ich dann das Gespräch mit meinem Bruder suchen, ihm zuerst versichern, dass ich ihn in Christus liebe und dass ich ihn deswegen auf seine Sünde aufmerksam machen möchte. Nicht, weil ich der Oberlehrer bin, der Gemeinde oder der Gruppe, sondern weil ich ihn in Christus liebe und nicht will, dass er diesen Weg weitergeht, weil ich weiß, dieser Weg endet nicht gut. Ich liebe ihn in Christus und deswegen möchte ich ihn aufmerksam machen. Was ich hier alles sage, das fällt mir nicht ganz leicht, das so zu sagen, weil ich auch weiß, wie das ist im Eifer des Gefechts. Man kann das hier so schön jetzt sagen, so Schritt für Schritt, aber wenn man mal im Eifer des Gefechts in so einer Sache drinsteht, sieht das vielleicht doch wieder ein bisschen anders aus. Und ich weiß auch, dass ich selbst da schon versagt habe und möchte es aber mir zuerst und auch euch sagen, was ich meine, wie es richtig laufen sollte und gut laufen sollte. Wenn ich dann dem Betreffenden oder der Betreffenden alles gesagt habe, will ich die Person dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen und weiterhin ernstlich für ihn oder sie beten. Ich glaube, das wäre ein guter Leitfaden, wie wir umgehen mit Brüdern oder Schwestern, die wir in Sünde wandeln sehen. Das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich auf Sünden im Leben von Geschwistern, die nach außen offenbar geworden sind. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht nach Sünden im Leben von Geschwistern suchen sollen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn etwas offenbar geworden ist, dann stehen wir in einer gewissen Verantwortung. Und vor allen Dingen sollen wir Acht haben auf uns selbst, bevor wir rumsuchen bei anderen. Acht haben auf uns selbst, lehrt uns die Bibel an manchen Stellen. Aber wenn wir Dinge mitbekommen haben, sollen wir den Bruder lieben, schätzen und annehmen, aber nicht seine Sünde. Da wollen wir aufmerksam machen. Drittens, der Hauptgedanke. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Erstens nicht uns selbst, zweitens auch nicht falsche Lehre oder Sünden von anderen, aber was sollen wir annehmen? Nehmt einander an, die Person des anderen, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat Christus uns angenommen? Mit unseren Sünden? Nein. Wir haben zuvor Buße getan. Der Geist Gottes hat uns überführt von unserer Schuld gegen Gott, von der Übertretung der Gebote, von Sünden. Er hat uns unsere Verlorenheit gezeigt und dann haben wir Buße getan. Wir sind umgekehrt. Wir haben von Karl-Heinz gehört, es gibt Menschen, die können nicht mehr umkehren. Es wird sie einmal geben in der Zeit, die Offenbarung beschreibt, da wird der Geist Gottes es nicht mehr bewirken können, dass sie umkehren. Auch nicht durch Gerichte und Schmerzen und all die Dinge. Aber der Geist Gottes hat uns erreicht in unserem Leben und wir konnten umkehren von unserem falschen Weg. Wir haben uns als schuldig erklärt vor Gott und dann hat Gott uns unsere Sünden vergeben. Und Christus hat uns angenommen. Als wir umgekehrt sind, als wir Buße getan haben, hat er uns angenommen. Ich möchte an der Stelle gerne eine kleine Umfrage machen, aber ich betone, die Sache ist völlig freiwillig. Ich möchte jetzt ein paar Fragen stellen und wer will, darf auf die Fragen antworten mit Fingerstrecken. Ist überhaupt nichts Schlimmes, braucht ihr keine Sorge haben, aber es muss keiner strecken. Ja? Ich will keinen überrumpeln. Ihr könnt euch jetzt sagen, nein, ich lasse meine Hand unten, ich strecke sie nicht. Ihr braucht nicht mitmachen. Ja? Aber wer will, wäre ich mal sehr interessiert, einige werden das schon kennen aus dem Buch von Bob George. Frage, wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen, wie ich es bin? der Wilfried. Wie viele von euch meinen, sie sind in Gottes Augen genauso gerecht wie ich? Darf ich mal sehen? Oh, viele, danke. Wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie Billy Graham in Amerika? Wie Billy Graham, ihr stellt euch mit ihm auf eine Stufe? Allerhand. Dritte Frage. Wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie der Apostel Paulus, der Schreiber dieses Briefes? Der Apostel Paulus. Unglaublich. Frage 4. Wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie der Herr Jesus Christus? Es ist nicht zu fassen. Dankeschön. Ja, alle haben schon das Buch gelesen. Das ist, habe ich zu spät eingebaut, aber die Predigt wollte ich ja auch schon vor 2 Monaten halten. Naja. Warum können das hier manche sagen? Sind die so vermessen und blind für ihre Schwächen, dass sie jetzt wirklich meinen, sie sind so angenommen wie Jesus Christus selbst? 2. Korinther 5, Vers 21 wollen wir miteinander lesen an der Stelle. 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist eine Aussage, da staune ich immer drüber, wie Paulus diese Wahrheiten, diese zentnerschweren Wahrheiten in einen Satz fassen konnte. Wie ihm das gelungen ist. 2. Korinther 5, Vers 21. Da schreibt Paulus, den, der Sünde nicht kannte, Jesus ist gemeint, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, am Kreuz, damit wir Sünder Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was für eine Aussage. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht am Kreuz, damit wir Sünder Gottes Gerechtigkeit würden. Nicht nur bekämen, sondern damit wir selbst Gerechtigkeit würden in ihm. Zwei Tatsachen werden hier betont. Gott nahm unsere Sünden, die Sünden unserer Vergangenheit, die Sünden unserer Zukunft. Er nahm sie und legte sie alle auf Christus. Vor 2000 Jahren waren alle unsere Sünden noch in der Zukunft. Ja? Gott nahm alle Sünden von allen Kontinenten aus allen Zeitaltern und legte sie auf Christus. Und dann nahm Gott die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi, sein sündloses Leben, und legte sie auf uns. Und deswegen können hier einige wohl mit Überzeugung sagen, sie sind in Gottes Augen genauso gerecht, wie Jesus Christus es war. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gerechtigkeit vor Gott ist ein Geschenk. Wir haben es geschenkt bekommen, wir sind gerechtfertigt. Das heißt, wir sind für vollkommen gerecht erklärt vor Gott. Wir sind Gerechtigkeit in ihm. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen würden. Das heißt nicht, dass wir nicht noch aus der Haut fahren könnten. Aber als Person sind wir vollkommen und auf ewig von Gott angenommen. Die Annahme unserer Person steht nie mehr zur Debatte. Christus hat uns in die Familie Gottes aufgenommen und wir sind in den Augen des Höchsten genauso gerecht und angenommen wie sein Sohn Jesus Christus. Glaubst du das? Oder denkst du, bei Gott gibt es auch nur eine Annahme mit Auflagen? Kennt ihr Annahme mit Auflagen? Das heißt, ich liebe dich, wenn. Ich nehme dich an, wenn. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Gott hat uns nicht so angenommen mit Auflagen. Ich nehme dich an und auf in die Familie, wenn. Ihr kennt alle die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Als der eine Sohn zum Vater heimkehrt, der verloren gewesen war, weit weg, da läuft der Vater ihm entgegen und umarmt ihn. Er hätte sagen können, Mein lieber Junge, wenn du das ganze rausgeschmissene Geld wieder zusammen hast, was du mit Huren verprasst hast, wenn du meinen guten Ruf wiederhergestellt hast, den du in den Schmutz getreten hast, überhaupt, wenn du mal richtig angezogen bist und nicht mehr so stinkst nach Schweinemist und allem, wenn, dann nehme ich dich auf, dann kannst du mir wieder unter die Augen treten. So machen wir Menschen es manchmal, aber Gott nicht. Jesus spricht da vom Vater, vom himmlischen Vater. Er läuft dem Sünder entgegen, dem Sohn, der umkehrwillig ist, und umarmt ihn und nimmt ihn an und auf und schenkt ihm die Sohnschaft zurück. Und das ist eine bedingungslose Annahme, die die Person des Menschen im Vordergrund sieht. Und das ist die Annahme, die Gott uns geschenkt hat in Christus. Die Bibel sagt, nehmt nun einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wisst ihr, wir können und werden andere Menschen nur in dem Maß annehmen, wie wir uns selbst von Gott angenommen wissen. Das geht gar nicht anders. Wenn wir selbst immer damit Probleme haben, hat uns Gott angenommen oder nicht, dann werden wir das auch auf andere Menschen übertragen und damit Probleme haben, andere wirklich in ihrer Person anzunehmen. Der Herr Jesus hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Er hat diejenigen unter uns, die wirklich als bankrotte Sünder zu ihm gekommen sind, als wertvolle Menschen angenommen. Und genauso sollen wir jetzt einander annehmen. Auch wenn vielleicht noch manche Differenzen über irgendwelche zweitrangigen Themen bestehen. Auch wenn der andere vielleicht bisher in einer anderen Gemeinde seinen Weg ging und jetzt bereit ist, mit uns einen neuen gemeindlichen Weg zu gehen. Dann wollen wir ihn annehmen und nicht fragen, aus welcher Gemeinde kommt er denn? Auch wenn der andere noch nicht eine bestimmte Reife erlangt hat, die wir gerne bei ihm sehen möchten, wenn er vielleicht noch ganz am Anfang steht. Wir haben kein Recht zu sagen, ja, wenn du das erst alles im Griff hast und so weiter und das alles bei dir stimmt, dann bist du richtig angenommen und in unserer Gemeindefamilie willkommen. Wir wollen andere annehmen, auch wenn sie körperlich behindert sind oder psychisch krank waren oder sind, auch wenn sie eine niedrigere soziale Stellung begleiten als wir. Das sind alles Dinge, wo es gilt, nehmt einander an und auf, wie Christus euch an und aufgenommen hat. Wir nehmen diesen Menschen auf, weil Christus uns auch aufgenommen hat, und zwar um Gottes Herrlichkeit zu vermehren. Und wir weigern uns hartnäckig, einem Menschen den Rücken zuzukehren, dem Christus sein Angesicht zugewandt hat. Darf ich das nochmal sagen? Wir sollten uns weigern, einem Menschen den Rücken zuzukehren, dem Christus sein Angesicht zugewandt hat. Darf ich an der Stelle ganz persönlich werden? Gibt es einen Menschen, den du bisher nicht in der beschriebenen Weise angenommen hast? Vielleicht in der eigenen Familie, Kinder oder Elternteile? Vielleicht in der Gemeinde oder darüber hinaus gibt es einen Menschen, den du einfach als Person nicht akzeptieren kannst und nicht annehmen willst, mit dem du einfach irgendwie fertig bist und sagst, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist kein Kavaliersdelikt. Mit einer solchen Haltung, einen Menschen nicht anzunehmen, kann man einen anderen seelisch schwer schädigen, unter Umständen sogar zerstören. Wo uns der Geist Gottes mahnt, sollten wir auch das persönliche Gespräch mit dem Betreffenden suchen und ihm sagen, das auch ausdrücken, verbal ausdrücken, ich möchte dich in der Liebe Christi annehmen. Verzeih mir, dass ich damit bisher Schwierigkeiten hatte und mich geweigert habe. Ich möchte dich wirklich annehmen. Und dann, wenn ich den Bruder angenommen habe, wird er wahrscheinlich immer noch Schwächen haben und Schwachheiten und Marotten und komische Ansichten und so weiter. Aber wisst ihr, was passiert? Meine Einstellung zu ihm verändert sich. Da drin verändert sich zuerst einmal etwas. Meine Einstellung zu ihm. Und ich werde befähigt, seine Schwachheiten zu tragen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, sagt Paulus. Schwachheiten können auch charakterliche Schwächen oder Eigenarten sein. Der eine ist ganz extrovertiert und geht uns auf die Nerven mit seinem ständigen Gerede. Und der andere ist ganz introvertiert und er sagt nie was und man muss alles aus ihm rauskitzeln. Der eine ist laut und redet immer so laut. Das können manche schon nicht ertragen, denn tut das in den Ohren weh. Und der andere ist so leise und die anderen, die Schwerhörigen, verstehen. Der eine ist oberflächlich, auch im Umgang mit Menschen. Der andere sehr gründlich. Der eine ist organisiert und strukturiert. Alles ist organisiert und im Griff. Der andere ist total desorganisiert. Damit habe ich manchmal Probleme, kann ich euch sagen. Aber der eine ist sehr exklusiv in seinem ganzen Lebensstil, vielleicht sogar extravagant, ein bisschen etepetete. Und der andere ist ganz einfach und schlicht und kommt immer daher, da denkt man, der könnte auch mal was Gescheites anziehen, ja. Und der eine ist sehr intelligent und der andere etwas weniger intelligent und so weiter und so weiter. Was für Unterschiede unter Menschen, auch hier unter uns. Und da heißt es, die Schwächen des anderen zu tragen. Aber es gibt auch Dinge, da könnte man sich ruhig ein bisschen bemühen, das abzulegen und zu verbessern. Ja, es soll jetzt nicht heißen, dass wir unsere Schwachheiten voll entschuldigen und sagen, ja, so bin ich halt und jetzt müsst ihr alle mit mir zurechtkommen. Es gibt da schon einige Schwachheiten, an denen man wirklich arbeiten könnte und auch den Herrn an sich arbeiten lassen darf. Wenn wir das nicht tun, wenn wir den Schwachen nicht annehmen, geben wir dem Teufel Raum, uns zentimeterweise auseinanderzubringen. Vielleicht war ihm das nämlich damals gelungen, dem Teufel in Rom. Vielleicht konnten in der Gemeinde Rom die Starken und Schwachen am Tisch des Herrn schon nicht mehr zusammen Gott loben. Vielleicht ging dieser Konflikt zwischen Starken und Schwachen, zwischen Juden, Christen und Heidenchristen schon so durch die Gemeinde, dass sie Probleme hatten, miteinander den Herrn zu loben. Die Einheit der Gemeinde war gefährdet. Darum muss Paulus sie nochmals mahnen, gleichgesinnt zu sein, damit sie einmütig mit einem Munde Gott loben konnten. Das wollte Paulus. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott loben könnt und gewährt euch wieder die gegenseitige volle Gemeinschaft in Liebe. Und damit will ich zum Schluss kommen. Der McDonald fehlt noch, deswegen die letzte Folie. Karl-Heinz, hast du schon? Jawohl. Das hat unser Freund Bill beobachtet und das fand ich großartig. Ihm ist aufgefallen, dass der Mund im Römerbrief viermal erwähnt wird. Können wir gleich ganz aufdecken, Karl-Heinz. Viermal haben wir den Mund im Römerbrief. Zuerst war unser Mund voll Fluchens und Bitterkeit. Römer 3, Vers 14. Dann wurde dieser Mund gestopft und er wurde vor seinem Richter für schuldig befunden. Da hörten die magischen Sprüche auf. Und dann, seitdem das geschehen ist, seit Christus in unserem Leben ist, bekennen wir mit unserem Mund Jesus als Herrn. Und als letztes erwähnt er den Mund hier in Kapitel 15, 6. Als letztes loben und preisen wir mit unserem Mund den Herrn. Seht ihr, was Gott vorhat mit uns? Allein an diesem Wort Mund können wir das im Römerbrief erkennen. Ist es nicht so, dass wir diese Stationen auch in unserem Leben kennen, von Kapitel 3 bis 15? Und das will Gott, dass wir alle, wir als Gemeinde, jung und alt, starke und schwache, und was die Unterschiede alle unter uns sind, dass wir einmütig mit unserem Munde Gott loben können, am Tisch des Herrn, aber auch hier, wenn wir in der gottesdienstlichen Versammlung zusammen sind, wann wir sonst einander begegnen. Das will Gott. Und das geht nur, wenn wir einander an- und aufnehmen, wie Christus uns an- und aufgenommen hat. Wenn das Wahrheit ist, Wirklichkeit, Realität, wenn das verinnerlicht ist, dann können wir auch wirklich vor Gott als Gemeinde stehen und ihn verherrlichen mit unserem Mund.